Vor circa 150 Jahren gab es etwas, was heute nicht mehr erlaubt ist. Es gab einen berühmten Hochseilartisten, der gut 50 Meter über den Niagarafällen von der USA nach Kanada lief. In 50 Metern Höhe über diesen tosenden Wasserfall. 335 Meter lang war dieses Seil. Das ist heutzutage nicht mehr erlaubt. Sämtliche Anträge werden jetzt im Moment von Kanada abgelehnt. Dieser Hochseilartist, der hieß mit seinem Künstlername Blondin, ich glaube, es war ein Franzose, aber hatte sich gleich nach Amerika aufgemacht, weil er dachte, da verdiene ich ein bisschen mehr Geld. Und seine Vorstellungen wurden von Massen von Zuschauern verfolgt. Und er war auch ein Meister der Spannung. Beim ersten Mal lief er einfach mit einer Stange, er lief mit einer Stange über diese Niagara-Fälle hin und zurück. Und dann warf er die Stange weg und lief ohne Stange. Das war schon etwas Außergewöhnliches. Man reichte ihm danach eine Pfanne und er briet ein Ei mitten auf diesem Hochseil. Wie er das gemacht hat, das weiß ich nicht genau. Es gab kein Fernsehen damals, hätte ich mir gerne angeschaut. Und dann ging er so weit, dass er da anfing, Kunststückchen zu machen. Mit Stelzen lief er dort rüber. Für meine Frau war das durchaus, als ich ihr das erzählt habe, durchaus mit Schweißausbrüchen verbunden. Sie ist hat Höhenangst und kann sowas gar nicht ertragen. Aber dieser Mann, der lief auf Stelzen darüber und er wurde so bekannt, dass sogar der Herzog von Newcastle rüberkam, um sich genau diese Attraktion anzusehen. Und als dieser Herzog nun dort vor ihm saß und er so seine Kunststückchen machte, da machte er wieder sein Programm, steigerte das wieder und dann packte er noch einen oben drauf. Er sagte, trau dir mir zu, mit der Schubkarre einmal über dieses Seil zu laufen, hin und wieder zurück. Die Massen riefen, ja klar, trauen wir das zu. Ja, er nahm sich die Schubkarre und wirklich, er fuhr mit dieser Schubkarre einmal über dieses Seil hin und wieder zurück. Und er setzte noch einen oben drauf, er nahm sich einen dicken Sack Kartoffeln und packte die in diese Schubkarre und auch die nahm er hin und wieder mit zurück. Und dann fragte er das Publikum, glaubt ihr mir, dass ich auch einen Menschen da hinüber hin und wieder zurückfahren würde? Und die Massen schrien, ja, natürlich glauben wir das. Und auch der Herzog, der sagte, ja, das ist für dich überhaupt kein Problem. Und dann sagte Le Blondin, dann steigen Sie doch ein. Der Herzog von Newcastle nahm dieses Angebot nicht an. Und dann fragte der in die Runde, gibt es irgendjemanden hier, der einmal einsteigen würde, den ich herüberfahren soll? Es war so still wie jetzt hier. Keiner hatte den Mut, in diese Karre zu steigen. Es ist ein Unterschied, ob ich die theoretische Möglichkeit sehe, etwas zu tun oder etwas durchdenke auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ob man mit Haut und Haaren in so einer Schubkarre sitzt und über einen tosenden Wasserfall gefahren wird. Es ist ein Unterschied, ob ich etwas theoretisch für wahr halte oder dieses praktisch erleben muss. Und darum soll es in unserem Predigttext heute Morgen gehen. Unser Predigttext, den habe ich entnommen aus der täglichen Bibellese. Dort ist er ja als Vorschlag vorgeschlagen, Markus 9, die Verse 14 bis 29. Und ich möchte diese Verse gerne vorlesen. Man kann sie auch hier mitverfolgen. Markus schreibt, als sie, das heißt Jesus und drei Jünger, zu den anderen Jüngern zurückkamen, fanden sie diese im Streit mit einigen Gesetzeslehrern und umringt von einer großen Menschenmenge. Sobald die Menschen Jesus sahen, gerieten sie in Aufregung, sie liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Jesus fragte sie, was streitet ihr mit meinen Jüngern? Ein Mann aus der Menge gab ihm zur Antwort, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem bösen Geist besessen, darum kann er nicht sprechen. Immer wenn dieser Geist ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Schaum steht dann vor seinem Mund, er knirscht mit den Zähnen und sein ganzer Körper wird steif. Ich habe dann Jünger gebeten, diesen bösen Geist auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Da sagte Jesus zu allen, wie sie da standen, was ist das für eine Generation, die Gott nichts zutraut? Wie lang soll ich noch bei euch aushalten und euch ertragen? Bringt den Jungen her. Sie brachten ihn zu Jesus. Sobald der böse Geist Jesus erblickte, zerrte er das Kind hin und her. Es fiel hin und wälzte sich mit Schaum vor dem Mund auf der Erde. Wie lange hat er das schon? Fragte Jesus. Von klein auf, sagte der Vater. Und oft hat der böse Geist ihn auch schon ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Hab doch Erbarmen mit uns und hilf uns, wenn du kannst. Was heißt hier, wenn du kannst? Sagte Jesus. Wer Gott vertraut, dem ist alles möglich. Da rief der Vater, ich vertraue ihm ja und kann es doch nicht. Hilf mir vertrauen. Jesus sah, dass immer mehr Menschen zusammenliefen. Da sagte er drohend zu dem bösen Geist, du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, fahr aus diesem Kind und komm nie wieder zurück. Der Geist schrie anhaltend und zerrte den Jungen wild hin und her, dann fuhr er aus ihm aus. Der Junge lag wie leblos am Boden, sodass die Leute schon sagten, er ist tot. Aber Jesus nahm ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Als Jesus später im Haus war, fragten ihn seine Jünger, warum konnten wir den bösen Geist nicht austreiben? Er gab ihnen zur Antwort, nur durch Gebet können solche Geister ausgetrieben werden. Es gibt verschiedene Arten von Texten in der Bibel und ich würde sagen, das ist ein Text, den ich als sehr schwierig empfunden habe. Ein sehr herausfordernder Text. Und ich war selber gespannt in meiner Vorbereitung, was denn da hinten rauskommt. Und ich dachte mir, es ist sinnvoll, sich diesem Text einfach mal zu nähern, indem man die zwei, drei Hauptpersonen oder Personengruppen sich mal so ein bisschen nähert. Nähert mit der Frage, wie können wir denn glauben? Und vor allen Dingen, wie glauben denn diese Menschen dort, die diese Szene miterleben? Und da gibt es zwei, die ich euch mit euch heute Morgen anschauen möchte. Zum einen den Vater, der seinen Sohn zu Jesus bringt, und zum anderen die Jünger, auch die haben was zu sagen zum Glauben. Diese beiden Gruppen möchte ich gerne ein bisschen beleuchten. Zuerst gerne den Vater. Und man könnte da die Überschrift nehmen, Glaube heißt ehrlich vor Gott werden. Glaube heißt ehrlich vor Gott werden. Der Vater, da bringt ein Vater seinen Sohn zu den Jüngern, eigentlich zu Jesus, er findet Jesus nicht. Und im Judentum gab es so einen Grundsatz, der Abgesandte eines Menschen ist wie er selbst. Ja? Sprich, der Diener, der repräsentiert seinen Herrn mit all seiner Kraft und Macht, die er hat. Und an genau diesen Grundsatz hält sich der Vater und er sagt sich, naja, die Jünger, die sind ja nicht umsonst die Nachfolger von Jesus, die werden das schon irgendwie hinbekommen. Denen kann ich doch genauso diesen Auftrag geben. Das ist doch die gleiche Macht, der sie vertrauen, oder? Und er geht dorthin mit einer großen Hoffnung und er erlebt eine große Diskussion. Und ich muss sagen, diese Leidensgeschichte, wie sie hier in diesem Text beschrieben ist, die ist schon sehr brutal. Also das hat mich schon sehr gestört, wie brutal und klar und deutlich hier erzählt wird, wie dieser Sohn leidet. Absolut schonungslos. Vielleicht lächelt der eine oder andere aufgeklärte Menschen über diesen Text und sagt sich, na ja, die damals waren noch nicht so aufgeklärt wie wir. Ist doch klar, wenn man da ein bisschen genauer hinschaut, dann merkt man, ja, das ist die Epilepsie, die dieser Sohn hat. Das ist kein Geist. Aber damals war das anscheinend so, das, was man sich nicht erklären konnte, war ein Geist. Das wird ja heutzutage noch in Afrika gemacht. Dort gibt es den Geist des Ehebruchs oder Geist der Lüge. Darüber lächeln wir vielleicht. Allerdings merken wir auch, dass es durchaus eine Dimension gibt, die wir nicht kennen, die wir gerne ausblenden möchten, die wir irgendwie wegerklären möchten, die uns aber in irgendeiner Art und Weise immer wieder anspricht, ja vielleicht sogar fasziniert. Nicht umsonst haben außerirdische Geister und paranormale Phänomene derzeit Hochkonjunktur im Fernsehen. Viele glauben an diese Phänomene, glauben an eine unsichtbare Welt, an Dämonen, an Geister. Und wie real das ist, das erlebt auch dieser Vater. Dieser Junge, der leidet an Krämpfen, an epilepsieartigen Krämpfen mit Schaum vor dem Mund. Aber das ist nicht alles. Man kann nicht einfach nur sagen, das ist die Diagnose, die Ferndiagnose, das reicht uns. Die waren ein bisschen dumm damals. Das wäre zu leicht. Denn dazu kommt noch die Taubstummheit des Jungen. Dieser Junge kann weder reden, noch kann er hören. Er ist sozusagen in sich eingekapselt, isoliert. Man kommt überhaupt nicht an den Jungen ran. Man kann Medizin geben, man kann ihn in die Reha bringen, aber nichts passiert. Und was für mich noch erschreckender war, ist die Art und Weise, wie dieser Geist mit diesem Jungen umgeht. Dieser Dämon, dieser böse Geist versucht, diesen Jungen immer wieder neu ins Feuer zu werfen oder ins Wasser zu werfen, um ihn umzubringen. Er führt ihn jedes Mal wieder in die Nähe des Todes, in Todesqualen, Todesängste, nur um ihn dann weiterleben zu lassen. Dieser Junge ist gequält. Es ist ein teuflischer Anschlag auf unschuldiges, junges Leben. Dieser böse Geist, das ist nicht irgendein schlappes Nachtgespenst im Bettlaken, sondern ein Ausdruck von einer absolut zerstörerischen Kraft. Und dieser Junge leidet schon seit Kindheit an. Veraltete Fälle, die gelten als hoffnungslos. Das sind vielleicht die Gene schuld, würden wir heute sagen. Daran haben sich schon viele versucht. An solchen Fällen haben sich schon so viele abgearbeitet und haben schon so viele ihr eigenes Scheitern beobachten können. So wie die Jünger von Jesus. Sie werden ihm ihren Ruf nicht gerecht. Sie sind die Schüler von Jesus. Doch glücklicherweise kommt Jesus um die Ecke. Man spürt förmlich, wie dieser Vater die Situation beim Schopfe packt. Der will sofort Klarheit machen. Der will sofort Jesus ansprechen. Der will sofort sagen, worum es geht. Man muss sich mal in diesen Vater hineinversetzen. Der hat eine jahrelange Leidensgeschichte hinter sich. Ärzte, die er konsultiert hat, gelehrte Menschen, religiöse Menschen, die versucht haben, diesem Geist Herr zu werden. Und jetzt liegt dieser Sohn wieder im Staub und krampft und wälzt sich hin und her. Und der Vater steht dort und er sagt, wenn du etwas tun kannst, dann tu es bitte. Ich muss sagen, er spricht nicht gerade von einem intensiven Vertrauen, dieser Satz. Wenn du etwas tun kannst, dann tu es bitte. Und deshalb wirbt Jesus um Vertrauen. Er sagt, was heißt hier, wenn du kannst? Wer Gott vertraut, dem ist doch alles möglich. Aber dieser Vater, der hat jahrelange Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit in seinem Leben erlebt, dass er nicht mehr fähig ist zu einem tiefen Vertrauen, zu einem tiefen Zutrauen. Er schreit Jesus in seiner Verzweiflung förmlich an. Ich glaube ja, aber ich kann nicht mehr. Ist es nicht genug? Hilf mir bitte, da zu vertrauen. Ich kann es nicht mehr. Mein Glaube reicht nicht mehr weit. Hier ist Ende für mich. Ich kann diesen Zustand nicht ertragen. Dieser Mann ist desillusioniert, vollkommen am Ende, dass er noch irgendwie Gott zu etwas zutrauen könne. Der ist zu schwach. Und letztendlich fleht er hier nicht nur für seinen Sohn. Er fleht eigentlich auch für sich selber. Glauben heißt, ehrlich werden vor Gott. Sich klar werden, was dieser lebendige Gott vor einem bedeutet. Dass man selber nichts leisten kann. Und ich muss sagen, diese Situation, wie der Vater dort Jesus begegnet, die ist sehr bemerkenswert. Der Mann hat Mut. Vor allen anderen sagt er, ich schaffe es einfach nicht. Wann habt ihr das denn das letzte Mal erlebt irgendwo? Das wird gleich sehr beäugt. Mit letzter Kraft krallt er sich an dieses Erbarmen, das Gott ihm entgegenbringt. An die Kraft, auch wenn es noch so weh tut. Er will damit nicht mehr leben. Und ich muss sagen, diese Situation, die hinterfragt mich selber auch. Wo gehe ich denn selber hin mit meinen Erlebnissen, die mich quälen? Was sind die Dinge, die in meinem Leben schon seit Jahren eitern, mir wehtun? Immer wenn jemand drankommt, zucke ich zusammen. Vielleicht hast du dich mit diesen Dingen arrangiert, dein Panzer darum gebaut, dass ja keiner mehr da drankommt, auch wenn sie nach Jahren noch wehtun. Und trotzdem merkst du, wie so etwas deine Kraft zieht, deine Energie dir raubt, dass du hoffnungslos wirst, desillusioniert, weil die ständigen Anläufe, die ständigen Enttäuschungen dich auffressen. Vielleicht hast du schon versucht, deine Not irgendwie loszuwerden und bist gescheitert. Bist gescheitert bei dem Versuch, Erbarmen irgendwo zu bekommen. Was wir brauchen, ist Mut. Mut wie dieser Mann. Denn Glauben heißt, ehrlich vor Gott zu werden. Mit meinem Mangel, mit dem, was mir fehlt. Auch mit meinem Glauben, der mir fehlt, vor Gott zu kommen. Zu glauben, dass Gott nicht nur die Not sieht, sondern dass man ihm auch hilft, dass er uns auch hilft, neu Vertrauen zu fassen, neu diese Hand zu nehmen. Glauben an Jesus braucht Mut zur Offenheit und Ehrlichkeit, seine eigene Situation zu benennen. Es heißt, Jesus nicht irgendetwas vorzuspielen, den anderen nicht irgendetwas vorzuspielen, zu sagen, ich habe hier nichts mehr zu geben, ich lege meine Karten, mein Blatt auf den Tisch. Das bedeutet, dass ich Gott bekenne, dass es mit meinem Vertrauen auf Gott nicht weit her ist. Dass ich auf Distanz bin, unfähig bin, vielleicht sogar, ihm zu vertrauen, einen nächsten Schritt mit ihm zu gehen. Dieser Mann hat genau diesen Mut aufgebracht und er bittet Jesus, hilf meinem Unglauben. Und das kann ein Gebet sein für dich, wenn du genau an diesem Punkt stehst. Ich will glauben, hilf meinem Unglauben. Hilf mir, dir zu vertrauen, denn ich selber kann es nicht. Ich will es und schaffe es nicht. Jesus, gib mir diesen Frieden. Und Jesus handelt. Jesus bedroht diesen Geist, der Geist fährt aus. Es herrscht Frieden, fast Grabesruhe. Die Leute denken nämlich, der Sohn ist tot. Aber das ist es, was Gott schaffen möchte. Er möchte uns begegnen und Frieden geben. Auch wenn es ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess bis dahin sein kann. Vater und Sohn können endlich aufatmen. Und das ist auch ein Zeichen für uns. Auch wir können aufatmen, wenn wir ehrlich vor Gott werden, die Dinge ihm abgeben, die uns zu schaffen machen, die uns wehtun. Vater und Sohn atmen auf. Man hört aber noch ein anderes Aufatmen, nämlich das der Jünger. Die sind aus dieser peinlichen Situation nämlich jetzt raus. Das war nämlich so eine Sache. Und das ist die zweite Gruppe, die wir uns jetzt gerne anschauen möchten, diese Jünger. Glauben, und das würde ich überschreiben, Glauben heißt festhalten an Gott. Man hätte es auch anders schreiben können, die Jünger sind peinlich. Denn das sind sie wirklich. Die sind allein unterwegs und das ist eigentlich das zweite Mal, dass sie alleine unterwegs sind, beziehungsweise dass Jesus nicht irgendwie physisch gerade anwesend ist für eine etwas längere Zeit und schon wird es wieder peinlich. Und es ist ja nicht so, als wäre das nicht schon mal vorgekommen. Sie sind völlig überfordert und ohnmächtig. In Markus 5 wird auch eine Situation beschrieben, die genau das Gleiche widerspiegelt. Die Jünger, sie gehen ins Boot, machen das, was sie am besten können, nämlich über den See fahren, sind ja ein paar Fischer dabei, durchaus versierte Männer. Jesus pennt unten. Und was passiert? Ein Sturm kommt. Und die Jungs, die drehen voll am Rad. Die wissen überhaupt nicht mehr, was geht. Die sind völlig ohnmächtig, denken, sie sterben jetzt hier, der Sturm, der macht sich breit. Und sie denken, sie gehen hier unter. Bis Jesus aufgeweckt wird. Tja, und jetzt wieder so eine Situation. Wieder so etwas. Jesus ist gerade mal nicht da und schon gibt es wieder eine Situation, in der es peinlich wird. Sie werden in die Enge getrieben von den Schriftgelehrten, die schon schwer mit ihnen am Diskutieren sind, ob sie denn überhaupt ein bisschen Macht haben und wo das überhaupt herkommt und so weiter und so weiter. Und dummerweise haben die Schriftgelehrten auch die besseren Argumente. Der Junge hat seinen Geist, seinen bösen Geist immer noch. Da hat sich nichts geändert. Die schönen vielen Worte, die sie gemacht haben, die sie ausgesprochen haben, die sind irgendwie verpufft. Nichts mehr da, nichts zu spüren, keine Wirkung. Vielleicht haben sich manche von den Jüngern auch an den Kopf gegriffen. Die haben sich vielleicht gedacht, naja, das haben wir doch schon mal gemacht, das hat doch schon mal funktioniert. Warum funktioniert das bitte denn jetzt nicht? In 3 Kapitel vorher wird das nämlich beschrieben. Da sendet Jesus sie aus und in Markus 6, Vers 13 steht, sie trieben viele böse Geister aus, salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Ja, Moment. Was funktioniert denn bitte hier nicht? Das ist doch ziemlich peinlich, oder? Und dieser Jesus? Ich muss sagen, der ist sehr hart in dieser Situation. Der macht aus seiner Enttäuschung, die er gegenüber den Jüngern hat, keinen Hehl. Der sagt, was bitte seid ihr denn für eine Generation, die Gott überhaupt nicht zutraut? Wie lange soll ich euch denn bitte noch ertragen? Wie lange soll ich bitte hierbleiben noch? Ich muss sagen, nach so einem Satz, da fühlt man sich richtig mies, oder? Das ist meine Abreibung. Ich muss sagen, ich kann ein wenig nachfühlen, wie die Jünger sich gefühlt haben. Auch ich habe schon mal für kranke Menschen gebetet. Habe mit ihnen geglaubt und gehofft. War leicht enttäuscht, wenn nicht spontan Heilung eingetreten ist. Habe mich gefreut, wenn Medikamente und Reha-Maßnahmen irgendwie gegriffen haben. War aber auch extrem frustriert darüber, wenn sich der Zustand des Kranken verschlechterte. Wenn es eben nicht zur Gesundung kam, dann stellt sich so ein mieses Gefühl des Misserfolgs ein, des Versagens. Und wenn man dann noch belächelt wird von seinen Kritikern, von den Menschen um einen herum, da möchte man am liebsten im Boden versinken. Und vielleicht kommt bei dem einen oder anderen aus seinem Gedächtnis noch dieser Satz, ja, wenn euer Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, dann könnt ihr Dinge bewältigen, die sonst keiner kann. Und ich frage mich, geht's noch kleiner als dieser Senfkorn bei mir? Weil wie groß ist denn bitte überhaupt ein Senfkorn? So ein Verhalten, solche Gedanken, die prägen natürlich auch mein Gebet und mein Denken. Klar, ich glaube immer noch. Wir haben bald die Chagall-Woche. Ich glaube, dass diese Chagall-Woche eine tolle Aktion wird, positive Ausstrahlung hat. Ja, das glaube ich. Ich glaube, dass sich viele Menschen auch noch begeistern, mitzumachen bei den Lego-Tagen, die wir nächstes Jahr machen. Ja, da glaube ich dran. Ich glaube dort an Erfolg, an Effekt. An Menschen, die sich begeistern lassen. Aber über Kranken beten, um Heilung, Schritte zu gehen, die mich richtig was kosten? Da fehlt einem dann die letzte Gewissheit. Da fehlt einem ja der letzte Kick. Der Glaube vielleicht sogar. Es ist doch ein riesiger Unterschied, ob ich über einen Text predige, wo eine Heilung vorkommt, oder ob ich mich selber dran mache und für Heilung bete. Da fühle ich mich wie die Menschen bei diesen Hochseilartisten, die alle schweigen und sagen, nee, lass mal. Ich muss da nicht mit. Ich steige auch nicht in die Karre. Da bin ich zu feige. Man muss den Jüngern eigentlich auch Mut unterstellen, genauso wie dem Vater. Man hört auf dem Heimweg, auf jeden Fall beschreibt Markus das nicht, man hört auf dem Heimweg keinen Satz wie, naja, Jesus, ich habe die Gabe der Geisteraustreibung nicht, also konnte ich ja auch nicht helfen. Oder, hey Jesus, war ein ganz schön schwerer Fall, hättest du es ja ein bisschen besser vorbereiten können. Oder, nun erwarte mal nicht zu viel von uns, wir wurden ja auch ständig gestört von den Schriftgelehrten, die haben ständig dazwischen gesprochen, da kann man ja gar nichts machen. Keine Entschuldigung hier. Das muss ich den Jüngern mal zugute halten. Die sind still und schweigen, bis sie nach Hause kommen und in der Stille treten sie dann vor diesen Jesus und fragen ihn, warum? Warum konnten wir das nicht? Warum konnten wir das nicht? Warum konnten wir nicht diesen Dämonen austreiben? Und in dieser Stille korrigiert Jesus sie. Er sagt, diese Art, diese Gattung von Dämonen, die kann man nur austreiben durch Gebet. Aber da steckt eigentlich noch viel mehr hinter, denn es hat etwas mit Glauben zu tun. Den Jüngern steht ihre Selbstgefälligkeit im Weg. Sie dachten, dass sie aus eigener Kraft, aus eigener Motivation diesem Dämon irgendwie Herr werden können. Hatten sich auf ihre eigenen Heilungsmöglichkeit etwas eingebildet, anstatt Gott irgendwie um Hilfe zu rufen. Aber so funktioniert Gott nicht. Ausschlaggebend ist nicht das gesprochene Wort, das Kraft des Gebetes oder die Kraft des Glaubens. Wichtig ist nicht, da irgendeine meditative Vertiefung oder ein auf die Spitze getriebener Glaube in einem Gebet. Wichtig ist auch nicht, dass ich irgendwie anfange mit Öl zu arbeiten. Kein Glaube plus ist hier gefordert. Keine Zeichenhandlung. Es geht nicht darum, dass ich irgendetwas schaffe. Es geht vor allen Dingen darum, Jesus zu sehen, wie er sich vorstellt in Matthäus 28, Vers 18 und 20. Dort sagt er nämlich, mir ist gegeben alle Kraft, alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. An mir geht nichts mehr vorbei. Ich bin der Chef im Ring. Das sagt Jesus nämlich. Er sagt allerdings auch, mir ist gegeben, nicht zwingend euch. Aber er sagt in Vers 20, ich bin bei euch. Ich bin bei euch jeden Tag. Und an diese Macht und diese Kraft, an die darf ich glauben, dass er sie tun kann, nicht dass ich sie tun muss. Und so wird Gebet mehr als nur das Dankgebet beim Mittagessen. Gebet ist nicht nur, dass ich um irgendetwas bitte, irgendetwas erflehe. Nein, Gebet bedeutet, dass ich empfange. Gebet ist eine zentrale Glaubenstätigkeit. Wenn ich nicht bete, dann brauche ich mit Glauben gar nicht erst anfangen. Denn es bedeutet, dass ich in Kontakt mit diesem großen Gott, mit seiner Macht, mit seinem Erbarmen trete. Dass ich mich an seinen Willen, an seine Absichten klammere und sehe, dass er etwas tut und etwas tun kann. Darum geht es. Peter Hane hat einmal gesagt, Glaube ist das, was man wagt, nicht das, was man sagt. Und das passt schön zu der Geschichte, die ich ganz am Anfang erzählt habe. Allerdings habe ich die Geschichte nicht zu Ende erzählt. Als dieser Blondin vor der ganzen Menschenmenge stand und keiner kam, da hob sich auf einmal eine Hand. Und eine etwas ältere Frau kam nach vorne und setzte sich in diese Karre, ließ sich hin und wieder zurückfahren. Es stellte sich heraus, dass diese etwas ältere Dame Blondins Mutter war. Ich weiß nicht, ob sie Angst hatte. Aber wenn sie Angst hatte, dann hatte sie Mut, diese Angst zu überwinden. Klar zu sagen, ich vertraue dir. Ich gehe diesen Schritt weiter. Ich mache das nicht nur theoretisch irgendwo fest, sondern ich setze mich da rein. Und vielleicht klammere ich mich an der Halterung fest, wie ein Weltmeister, auch wenn mir das nichts bringt. Aber eins weiß ich. Du bringst mich hin und bringst mich wieder mit zurück. Es geht um Beziehung. Das ist, was Gebet ausmacht. Gebet ist der zentrale Glaubensinhalt. Das ist das Zentrum unseres Glaubens, dass wir nämlich in Beziehung zu diesem Gott stehen, Vertrauen sammeln und dann Schritte gehen und erleben, dass Gott etwas tut. Und das ist die Herausforderung an uns, zu gehen, nicht nur zu reden. Und ich wünsche euch, dass ihr das in der nächsten Woche ganz praktisch erlebt, dass ihr mit Gott in diese Beziehung eintretet, sagt, ja, ich möchte erleben, dass du etwas tust, ich möchte erleben, dass du mich heilst, dass du mit mir Schritte vorwärts gehst. Und du wirst es erleben. Denn Gott sagt, er lässt deine Gebete nicht unbeantwortet. Und dafür können wir danken. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Großer Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du in Jesus, deinem Sohn, uns gezeigt hast, was Glaube bedeutet und welche Kraft und Macht dahinter steht. Ja, wie wir den bösen Geistern in uns begegnen können. Herr, du siehst jeden Einzelnen, der hier ist, und du siehst in jeder einzelnen Geschichte die Dinge, die gut sind, die du gut gemacht hast, aber auch die Dinge, die Not machen. Und du möchtest uns begegnen darin. Bitte gib uns diesen Mut, bitte gib uns diese Kraft, offen zu sein, ehrlich vor dir zu werden und einzusteigen in eine Beziehung zu dir, wo Vertrauen wachsen kann. Darum möchten wir dich bitten.